Deutschlandradio Kultur, 7:11 Uhr. Erdbeben, Tsunami, Super-GAU. 2 Jahre sind vergangen nach der japanischen Dreifachkatastrophe. Viele Tote, viele Vermisste, viele, die wohl auf ewig ihr Zuhause verloren haben. Unser Korrespondent Peter Kujat hat sich ein Bild gemacht von dem, wo Japan heute steht. Herr Kujat, wie erleben Sie diesen Jahrestag heute in Tokio?
Also um 14.46 Uhr stand tatsächlich relativ vieles still, nicht nur in Tokio, sondern in ganz Japan. Das war eben genau der Zeitpunkt, als vor 2 Jahren dieses 9,0 Erdbeben vor allen Dingen den Nordosten Japans traf, aber eben damals auch in Tokio zu spüren war. Zugleich findet eine feierliche Zeremonie in einer Halle in Tokio statt, wo das Kaiserpaar zu anwesend ist, aber auch der Premierminister und wo eben der Opfer gedacht werden. Es sind viele Menschen extra eingeladen worden aus den zerstörten Gebieten im Nordosten, um an dieser Zeremonie teilzunehmen. Und das ist für sie irgendwie ganz wichtig, gerade mit ganz Japan dieses Gefühl zu teilen. Ja, wir sind durch diese Katastrophe ein Stück weit zusammengerückt, aber wir haben auch das Gefühl, ihr dürft uns nicht vergessen. Wir haben noch viel vor uns. Das ist so der Tenor der Menschen im Nordosten Japans.
Sie waren auch dort unterwegs im Nordosten in der sogenannten Katastrophenregion, haben sich umgesehen in der Gegend rund um Fukushima. Kommt man dort mit dem Wiederaufbau ausreichend voran?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil es wirklich auch ganz unterschiedlich ist. Also man muss zuerst einmal bedenken, diese Küstenregion, wo der Tsunami kam, ist wahnsinnig lang gezogen. Das sind mehrere hundert Kilometer, wo ja eben also eine Welle von bis zu an manchen Orten 30 Meter hoch über die Orte hereingebrochen ist und auch alles weggeschwemmt hat. Die Menschen dort, die wussten gar nicht, wie sie weitermachen sollen. Die wohnten in Notunterkünften und die wohnen in Notunterkünften, weil sie sich noch gar nicht geeinigt haben, ob man ihre Orte wieder aufbauen soll, weil die Angst da ist, dass wieder ein Tsunami kommen kann. Also das ist so ein vorherrschendes Gefühl, bis hin nach Ishinomaki, eigentlich einer Stadt von mehr als 100.000 Einwohnern, wo auch Teile zerstört sind und man darüber diskutiert, wie hoch müssen die Schutzwalle eigentlich sein, bevor wir dahinter wieder anfangen dürfen aufzubauen, und das jetzt 2 Jahre danach. Das hat auch damit zu tun, dass wahnsinnig viel Schutt da angeschwemmt worden ist und der musste erst Stück für Stück abgetragen und verbrannt werden. Das hat alles sehr lange gedauert und den Wiederaufbau behindert. Wenn man dann Richtung dem Atomkraftwerk kommt, also Richtung Fukushima 1, da wird es dann noch schwieriger, weil man da eben lange Zeit gar nicht aufräumen konnte, wegen der Dekontaminierung, wegen der hohen Strahlenwerte dort. Und die Dekontaminierungsarbeiten, also die Bemühungen, die Radioaktivität abzutragen, die hat an manchen Teilen eingesetzt. Es gibt sogar einige Orte, Kawauchi ist so ein Beispiel, wo man es geschafft hat, so weit das zu beseitigen, bei den Häusern zumindest, dass einige Menschen zurückkehren konnten. Aber es gibt große Landstriche, wo die Menschen lange Zeit noch drauf warten werden, dass sie zurückkehren können.
Wie muss man sich das zurzeit vorstellen, was an Prozessen im Atomkraftwerk selbst noch abläuft?
Ja, gute Frage. Wenn wir über die Reaktorblöcke 1, 2 und 3 sprechen, dann gibt es eine ganz klare Antwort. Das weiß niemand so genau, weil man danach immer nicht hineinschauen kann. Man hat zwar mal ein Loch hineingebohrt, um zumindest in diese äußere Schutzhülle hineinschauen zu können, wie es denn mit diesem Eindämmungsbehälter innen drinnen aussieht, wie viel Wasser eigentlich wirklich da drinnen ist. Und da hat man gesehen, es ist Wasser drin, aber weniger als man eigentlich befürchtet hat. Aber die Temperatur, die war zumindest unter 100 Grad. Das war ja ganz wichtig. Also das Wasser kühlt. Mehr weiß man nicht, wo zum Beispiel dieses ganze geschmolzene Brennmaterial liegt, auch das weiß man nicht. Und es wird sicher noch Jahre dauern, bis man tatsächlich mal hineinschauen konnte, um zu wissen, wie man dann damit weitermachen kann. Das sind diese ganz schwierigen Prozesse in den Reaktorblöcken 1, 2 und 3, wo eben auch die Kernschmelze stattgefunden hat. Reaktorblock 4 ist ein bisschen einfacher, der war nicht in Betrieb, als der Tsunami kam und die Kühlung ausfiel. Da ist das vordringlichste Problem, dass das Abklingbecken, wo mehr als 1500 gebrauchte Brennstäbe drinnen liegen, das ist eigentlich völlig frei, da kann man von oben hineinschauen, dass da begonnen wird, diese Brennelemente herauszuholen und zu sichern, dass da nichts passieren kann. Das soll aber erst Ende dieses Jahres beginnen. Also Sie können sich vorstellen, wie schwierig das alles ist, wenn man jetzt erst damit anfangen kann am Ende des Jahres und wie lange sich das noch hinziehen wird.
Die Betreiberfirma TEPCO war aufgrund ihrer Informationspolitik scharf kritisiert worden. Hat das zu einem Umdenken geführt? Geht man inzwischen offener um mit der Situation und mit den damit verbundenen Fragen oder sind Zweifel weiterhin angebracht? Wie erleben Sie das als Journalist?
Man geht offener damit um. Also es ist schon so, dass TEPCO unter dem neuen Präsidenten und dem neuen Vorsitzenden schon eine Veränderung angefangen hat. Es ist längst noch nicht so, dass die Kultur dieser Firma komplett geändert wurde. Das ist nach 2 Jahren fast auch gar nicht zu erwarten, weil auch die natürlich jetzt sehr, sehr verunsichert sind. Man würde sich wünschen, dass da das alles viel schneller geht. Und es ist auch so, dass TEPCO mit den Leuten, die Entschädigungen suchen, auch noch nicht so umgeht, wie es eigentlich ist. Da hat man Wege gefunden, zum Beispiel so Schiedsgerichte einzubauen. Das konnte man dann auch quasi besuchen und dabei sein, zu sehen, wie so etwas wirkt. Aber das wird auch alles wahnsinnig lang dauern. Das ist dann auch immer quasi die Folge mit davon. TEPCO bemüht sich, das kann man so sagen, aber es kommen dann halt doch immer wieder Fälle auf, wo man feststellen musste, ja, sie bemühen sich jetzt, aber vorher, das hat nicht geklappt. Wenn man zum Beispiel feststellen musste, dass sie Bilder nicht rausgegeben haben, die sie eigentlich hätten rausgeben sollen, das war so im letzten Jahr ein großes Thema. Insofern ist es schon mein Eindruck, dass da ein bisschen was in Bewegung geraten ist bei dieser Firma, aber längst noch nicht dieser wirkliche Umdenkungsprozess stattgefunden hat, der nötig wäre.
Informationen von Peter Kujat aus Japan am Jahrestag von Fukushima, 7:17 Uhr. Und in 2 Stunden ist die Dreifachkatastrophe auch Thema im Radiofeuilleton. Hören Sie dort ein Interview mit dem Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk, der mit einer Japanerin verheiratet ist und dessen Sohn in Japan lebt.